Ein herzliches Hallo aus dem wunderbaren Münchner Podcast-Studio von Architekturdesigner XA. Ich wandle heute auf den Spuren weißer Wäsche. Natürlich nicht im klassischen Sinne und ich will euch auch nichts über den neuesten Wäschetrend erzählen. Es geht vielmehr um die Geräte, die sie reinigen. Aber nicht nur das, es geht um eine ganze Produktpalette von Haushaltsgeräten, die smart vernetzt, intelligent, mitdenkend und gestalterisch auf ganz hohem Level spielen. Ja, und was diese mit Fahrrädern, Motorrädern und Milchzentrifugenteilen zu tun haben, erklärt mir der Designleiter des Traditionsunternehmens Miele und passionierter Segler Andreas Enstlin. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Ich freue mich, dass wir nun endlich den Moment finden, mal länger als 5 Minuten miteinander zu sprechen.
Hallo Kelly, ich grüße dich. Freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute mal ein bisschen über Miele zu erzählen.
Aber machen wir mal den Anfang mit etwas anderem, nämlich einem anderen Unternehmen, in dem Falle nämlich Nokia. Denn Ihre anfängliche Geschäftsidee hatte mit dem Nokia-Handy-Boom erstmal gar nichts zu tun. Es waren die Gummistiefel, die den einstigen Telekommunikationsriesen bekannt machten. Und warum sage ich das? Weil es mich an eure Anfänge erinnert, also auch an Miele, dessen Anfang im Ersten Weltkrieg mit anderen Produkten stattfand. Und was nicht viele nicht wissen, Mieles Fabriken verließen mal 2 Millionen Fahrräder, 500.000 motorisierte Fahrräder und später kamen noch Motorräder hinzu. Und jetzt kommt's, auch eben diese Milchzentrifugenteile. Wie kam es denn zu all den Themenfremdlingen, zumindest aus heutiger Sicht?
Also relativ einfach. Wenn man ein Unternehmen gründet, hat man ja eine Idee, an die man glaubt. Was aber dann draus wird über die Jahre, das hat man ja selber wahrscheinlich am Anfang nicht geplant. Da gehören eben auch viele Einflüsse rein. Und ähnlich ist es auch bei Miele, 1899 gegründet. Und man muss sich vorstellen, Deutschland war in dieser Zeit ganz anders wie zum Beispiel England, ein Staat, der überwiegend von der Landwirtschaft gelebt hat. Also diese landwirtschaftliche Orientierung, die hat natürlich auch für Miele in der Gründungsgeschichte einen Einfluss gehabt. Das war gerade hier in der Gegend Herzeburg, Gütersloh, ganz viel auch die Viehwirtschaft. Und insofern war die erste Idee damals von Herrn Miele, wir sind nicht so richtig zufrieden mit den Milchzentrifugen, die wir auf dem Markt vorfinden. Es gab damals so gute 60, 65 Wettbewerber. Also schon sehr mutig, dann auch nochmal eine Milchzentrifuge zu machen. Aber eben schon von Anfang an, das ist auch ganz interessant in der Historie, immer mit dem Gedanken, immer besser. Ja, und der hat sich dann zusammengetan mit einem Herrn Zinkern, der damals Handlungsreisender war in der Landwirtschaft mit landwirtschaftlichen Produkten. Ja, und die haben dann beide zusammen das Unternehmen gegründet. Und so waren also die Milchzentrifugen, Butter daraus eben zu machen, also um Butterfass, darum ging's, waren dann der Start fürs Unternehmen. Das war das, was man hier gebraucht hat.
Ging es quasi immer, was braucht man an der Front oder an der Basis und danach richte ich mich. Das ist aber sehr flexibel für ein Unternehmen, finde ich.
Genau, und das führt nachher auch eben zu den Fahrrädern, aber kommen wir noch dazu.
Mhm, genau, denn es wäre natürlich interessant zu wissen, welche Initialzündung sorgte denn dann für die heutige Ausrichtung? Also quasi, ihr seid ein Hersteller für Haushaltsgeräte.
So ganz nachvollziehen kann man es natürlich jetzt nach 100 Jahren nicht mehr. Aber im Prinzip ist diese Ausrichtung auf die Haushaltsgeräte immer getrieben gewesen über den Bedarf und über den Markt, den man hatte. Und man darf nicht vergessen, wie gesagt, Deutschland damals auch ein Agrarland. Die Entwicklung des Unternehmens findet hauptsächlich erstmal über die Landwirtschaft statt. Da gab es eben sehr viel an Personal, die Mägde, die Knechte, die haben die Wäsche gemacht, dann eben für die großen Gehöfte. Da war also der Sprung von der Technologie her, vom Butterfass, Milchzentrifuge, dann in das Waschen hinein, war eigentlich relativ naheliegend. Gleiche Technologie, gleiche Materialien, die gleichen Leute, die es bedient haben, und eben diese Bedarfe, die zu erkennen, das auszurollen, zu sagen, was zu beobachten, auch damals schon, zu sagen, Mensch, das ist ja echt ein harter Job. Damals waren ja auch die Wäschestücke nicht so wie heute. Man muss sich das mal vorstellen, was das auch für Gewebe waren. Bielefeld zum Beispiel war ja damals die Stadt der Weber. Wir hatten ja in Bielefeld eine ganz große, bis in die 60er Jahre, eine große Textilindustrie. Und da ist eben die Logik dann auch, ne, dann in das Thema Waschen zu gehen, weil man eben mit diesen Dingen auch konfrontiert ist und das eben zu erkennen als Unternehmer war dann eines. Das andere ist ja, den Erfolg eben auch zu haben über den Bedarf. Und das hat viel mit der Zeit zu tun, wenn man da so langsam in die Industrialisierung guckt. Da sind halt die Haushalte dann auch die Treiber gewesen, die dann mehr und mehr Maschinen angeschafft haben, um Haushaltstätigkeiten dann zu erleichtern.
Dann habt ihr natürlich im Laufe der Jahre diversifiziert und verschiedene Produktpaletten oder Bereiche entwickelt. Und was ist denn der Löwenanteil, wenn du aus heutiger Sicht mal drauf schaust, bei Miele jetzt?
Also Miele war lange Zeit natürlich gerade auch in Deutschland fürs Waschen bekannt. Es hat sich aber sehr viel verändert. Also einmal in der Aufstellung, wie wir, welche Produkte wir machen, wie wir als Unternehmen ja auch mittlerweile gewachsen sind. Und das hängt ein bisschen auch an den Märkten, also auf den neuen Markt geht. Und da steht Miele dann oftmals für die Einbaugeräte, weil es eben ja ein neues Produkt, auch schon 20 Jahre, aber weil es eben auch ein neues Produktsegment war. Man hat auch hier zugekauft, stückchenweise erstmal vorsichtig durch einen Zukauf Backöfen. Dann kamen die Kochfelder. Miele war zum Beispiel das erste Unternehmen, das Induktionskochfelder angeboten hat. Also wir haben zusammen damals mit der Firma Schott das Ceranglas in den Markt gebracht mit Induktionskochfeldern. Das war also auch was ganz Neues. Hat auch 20 Jahre gedauert, bis das mal etabliert war. Das sind so Elemente. Da fängt man neue Dinge an, neue Segmente an. Und das macht heute bei uns, ja, also nicht, Waschen ist nicht mehr so die Hälfte, so 40%, Einbaugeräte auch mittlerweile 40%. Und der Rest teilt sich eben dann auf, zum Beispiel im Staubsaugen und so weiter. Ein großer Teil, mittlerweile auch so 15% in etwa vom Umsatz, ist Professional. Also Professional heißt einmal fürs Waschen, die Geräte, die in den Hotels im Gewerbe verwendet werden. Bei der Marine zum Beispiel auf den Schiffen mitfahren. Die Soldaten müssen ja auch ihre Uniformen waschen. Die Feuerwehr muss ihre Uniformen waschen. Also solche Dinge, die sehr speziell sind, mit denen man die normalen Waschmaschinen einfach kaputt macht. Pferdedecken können wir waschen. Wir stehen beim Friseur. Also diese speziellen Dinge, da haben wir heute ein gutes Marktsegment entwickelt. Und dann gibt's eben den Bereich der Sterilisation, was wir belegen mit zum Beispiel einem Zukauf, die Firma Steelco, sehr erfolgreich. Das sind also Geräte, die im Krankenhaus verwendet werden, um Betten, OP-Gesteck, die entsprechenden Zubehöre zu sterilisieren mit Dampf, mit Hochdruck, damit da wirklich absolut auch alles gereinigt ist. Und es geht runter eben bis zum Zahnarzt. Wer beim Zahnarzt ist, findet manchmal auch ein Gerät von uns, eben auch die Zahnarztbestecke. Die müssen ja auch sterilisiert werden, auch das ein Segment von uns. Oder eben das Spülen, wo wir auch wirklich viel Know-how haben, wo wir dann heute endoskopisch spülen können. So ein Endoskop hat einen Wert von guten 100.000 Euro. Und da kann man sich vorstellen, da darf auch kein Fehler passieren. Die müssen auch sehr speziell behandelt werden. Also dieses Spülen dann eben von speziellen Dingen reinigen, desinfizieren. Das ist ein Feld, auf dem wir auch sehr erfolgreich unterwegs sind.
Das ist aber eine Menge, eine ganze große Menge, was dazu gekommen ist. Denn ich kann mich noch erinnern, also meine Großmutter hatte schon eine Miele-Waschmaschine, meine Mutter dann auch, das ging so durch die Generationen durch. Und die hat ja ewig gehalten, die waren ja irgendwie unkaputtbar, wie die Ente früher oder der Käfer, war das die Miele-Waschmaschine. Das war schon echt total witzig. Kommen wir nicht zu einem ganz so witzigen Thema, nämlich der Corona-Pandemie. Das ist ja im Fall von Miele noch einmal umso mehr auch eine Bedeutung oder hat umso mehr eine Bedeutung, da sich euer Unternehmenssitz in Gütersloh befindet. Warum? Weil am selbigen Ort natürlich auch die einst stark betroffenen Tönniswerke stehen. Wie habt ihr denn bei Miele darauf reagiert, als dann dieser Ausbruch kam? Denn ich kann mir vorstellen, dass eben mitarbeiterübergreifend die Haushalte irgendwo auch zusammengelegt waren.
Also Tönnies wäre jetzt nicht das erste Ereignis, sondern wir sind ja eben auch wie alle anderen ja auch ein Stück weit in diese Pandemie reingeschlittert. Das hat auch bei uns dazu geführt, dass wir ja erstmal erschrocken waren, was passiert da? Da war niemand drauf vorbereitet. Das führte auch zu völlig neuen Mustern der Zusammenarbeit, was wir ja auch heute machen, was wir auch hier gerade tun, dann Online-Zusammenarbeit, das haben wir tatsächlich innerhalb von 6 Wochen hingekriegt, also unfassbar, wie gut da die Kollegen in der IT reagiert haben. Wir haben viel Arbeit reingesteckt, eigentlich einen Rollout, der über ein Jahr hätte laufen sollen, in 6 Wochen durchgeführt, die entsprechenden Kapazitäten beschafft. Unfassbar, es war wirklich toll zu sehen, wie das funktioniert hat, auch in dieser Selbstverantwortung, weil man ja auch nicht allen Leuten dann sagen kann, was sie machen sollen. Zu Tönnies und Gütersloh, Glück und Pech liegen da nah beieinander. Also das Glück ist, dass wir eben nicht in der Großstadt sind, als Mittelständler, wie viele, eben sozusagen auf dem Lande angesiedelt. Der Gütersloher Landkreis, der ja betroffen war, hat etwa 650.000 Einwohner. Sind also viele so kleine Ortschaften, Städtchen. Tönnies eben Reda-Wiedenbrück ist hier so 10 Kilometer weg. Gütersloh eben als kleine Stadt, die nächstgrößere dann eben Bielefeld. Und wenn man diese Struktur sich anguckt, ist es eben Glück, dass es relativ weit auseinander ist. Es ist eben keine Großstadt, in der alle aufeinander leben. Man hat ja auch gesehen, wie schnell dann in den Großstädten, gerade in der Enge, dann so eine Pandemie sich verbreitet. Also wir hatten da echt Glück, nicht so einen hohen Druck zu haben. Die andere Seite, ja klar, ne, natürlich hat es den Landkreis erschüttert, uns ja auch nochmal. Zu den schon abgelaufenen und bestehenden Vorsichtsmaßnahmen, wir hatten gerade wieder ein bisschen gelockert, kam natürlich dann dieser Einschlag relativ nah. Das war dann auch nochmal ein Zurückkippen in verschärfte Vorsichtsmaßnahmen. Wir sind immer noch, ja, wie viele andere auch, immer noch sehr vorsichtig mit Präsenz, mit Meetings. Das geht alles nicht mehr so wie früher. Und da hat natürlich Tönnies ja auch einen Beitrag geleistet, ja, auch da diese Vorsicht nicht aufzugeben, da auch nochmal Maßnahmen zu verlängern. Das haben wir alles gemacht. Und ich glaube, es wird auch bleiben erstmal. Da sehen wir also keinen Grund, das zu lockern. Und das hat uns auch geholfen in dieser Zeit. Manche Unternehmen haben ja auch Pech gehabt, da kann auch keiner was dafür, weil man oft dann die Wege auch gar nicht nachvollziehen kann. Wir haben auch echt Glück gehabt, dass wir haben auch ohne größeren Schaden zu nehmen jetzt durch diese Zeit gekommen sind. Mal gucken, was noch kommt, ne? Wir sind noch lange nicht durch. Aber bisher, toi, 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 soweit alles gut. Produktion läuft, wichtig für uns. Absatz läuft, auch ganz wichtig. Da sind wir sicher eine Ausnahme, muss man auch sagen. Bei den Unternehmen, es gibt ja dann ganz andere Branchen, die da heftig betroffen sind, Veranstaltungen, Reisen, Textilindustrie, da haben wir im Haushaltsgüterbereich echt noch Glück, also wir haben Umsätze und wir sehen auch, dass Kunden gerade in einer Zeit, die herausfordernd ist, vielleicht eher mal bei einem Unternehmen kaufen, was auch in der Vergangenheit ordentlich gearbeitet hat.
Wir kennen uns ja schon viele Jahre und haben ja selbst schon ein Projekt in Form eines Workshops zusammen gemacht. Und dabei ging es um die nächsten Generationen von Waschmaschinen. Bleiben wir einfach mal dabei. Eines der damals entwickelten Ideen war das automatische Dosiersystem, was später tatsächlich in eure Produkte einfloss. Ich kann mich noch an eine Aussage von dir erinnern. Da sprachst du über die Zeit, bis Ideen in reale Produkte einfließen. Die lag damals bei, wenn ich mich recht erinnere, 3 bis 5 Jahren. Korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist. Und für die heutige Zeit ist das ein sehr langer Realisierungsprozess. Ist das heute noch so oder könnte bzw. müsste man diesen nicht deutlich verkürzen aufgrund der einfach auch sehr kurzen Lebensproduktzyklen?
Einfache Frage, komplizierte Antwort. Also es sieht manchmal so aus, wenn man bei Unternehmen guckt, die jetzt, sagen wir mal, gerade aus dem Unterhaltungsbereich kommen oder aus dem Mobile-Bereich kommen, dass das wirklich sehr schnell geht. Also dass man innerhalb von 6 Monaten irgendwie neue Dinge am Markt hat. Dahinter steckt aber was ganz anderes. Da steckt eine Logistikkette, da steckt eine Entwicklung und die Tatsachen sind leider andere. Die Tatsachen sind die, du hattest gerade berichtet von der Waschmaschine deiner Mutter, die ja lange, lange gehalten und gelaufen ist. Mit jedem Projekt, mit jedem Produkt, die Komplexität steigt. Das ist also es ist auch logisch irgendwie. Ja. Wir haben ja jeden Tag neue Erkenntnisse, Technologie wird mehr, die Möglichkeiten werden besser. Damit wird die Komplexität für jedes Produkt höher. Und ja, ja, wir würden heute eine Waschmaschine, wie sie deine Mutter noch hatte, die würden wir wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr entwickeln können und wahrscheinlich innerhalb eines Jahres auf den Markt bringen. Das würde gehen. Warum? Weil die Maschine sicherlich gerade mal die Hälfte der Teile hat von einer Maschine, die wir heute liefern. Alleine mal nur die Steuerungen angeguckt oder ne, Thema Energieeinsparung, Wärmepumpentrockner gegen Ablufttrockner. Ich habe also in den neuen Produkten regelmäßig komplexere Technologien, mehr Teile und auch ja viel mehr Anforderungen drin, die man erfüllen muss, zum Beispiel in der Software oder im Einhalten von Vorschriften. Und das zeigt auch ganz schön der Fortschritt in der Energieeinsparung, den wir in den letzten Jahren hatten. Auch da eine kleine Zahl so zu merken, wenn man so auf den gesamten CO2-Footprint guckt, dann ist beim Waschen zum Beispiel so, dass wir etwa 10%, wenn man über die ganze Lebensdauer von so einem Produkt guckt, für die Herstellung des Produktes brauchen. Und 90% vom CO2-Footprint werden im Gebrauch verursacht. Das heißt, wir haben also den ganz großen Hebel da drin, Technologien einzusetzen, die die Energieeinsparung ermöglichen. Das ist also ein sehr großer Hebel, viel größer wie der, der vorne steht in der Herstellung, der sicher auch einer ist. Aber daran zu arbeiten, eine Technologie zu haben, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, die dann diese Energieeinsparung ermöglicht, das ist eigentlich der große Fortschritt. Heißt aber in der Produktentwicklung, dass man tatsächlich länger dran arbeiten muss. Deswegen ist es total super, ist echt toll, dass wir nicht schlechter werden in der Entwicklungszeit. Also 3 bis 5 Jahre ist nach wie vor so, obwohl die Technologien komplexer werden, die Anforderungen höher werden, die Möglichkeiten ständig steigen. Also man muss, wie heißt der Spruch, man muss so schnell rennen, wie man kann, um da zu bleiben, wo man ist.
Ein guter Spruch. Aber was ich damals auch wirklich toll fand, ihr hattet ja auch eigene oder einen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, eigenen Sounddesigner, der sich quasi um den Klang der Drehmomente gekümmert hat, ne? Also wie es klicken muss, dass es eben auch ein entsprechendes Miele-Produkt ist. Also das fand ich schon sehr faszinierend. Also im Prinzip ähnlich wie ein Porsche, der den bestimmten Sound hat, wenn man Gas gibt. So ist es eigentlich auch so die Wiedergabe von Akustik eines Gerätes. Ne? Also das fand ich wirklich echt bemerkenswert. Und toll fand ich auch, ihr seid echt auch von euren Produkten so überzeugt, zumindest war es in dem Wäschebereich so, dass ihr damals noch 20 Jahre Garantie gegeben habt. Gibt es das noch?
Also das ist nicht bloß der Waschbereich. Überzeugung ist das Wichtigste. Also stolz zu sein auf das, was man macht, halte ich sowieso, egal ob man Waschmaschinen, Eimergeräte, Autos oder was immer baut. Also ich möchte doch als Mitarbeiter in einem Unternehmen stolz auf das sein, was ich mache. Also es ist auch ein Thema der Anerkennung der eigenen Leistung, aber eben auch von anderen anerkannt zu werden und Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist sowieso ein Treiber. Also ich persönlich wollte nicht für ein Unternehmen arbeiten, wo ich diese Anerkennung nicht bekomme. Also ich möchte nicht an Dingen arbeiten, auf die ich nicht stolz sein kann. Wenn man jetzt in die Produkte reinguckt und in die Produktentwicklung reinguckt, dann ist diese Art und Weise, wie wir es machen, nennt man Unternehmenskultur. Das ist ja das Entscheidende für das, was nachher rauskommt. Ich sage immer, jedes Unternehmen bekommt genau die Produkte, die es verdient. Also man kann ja nicht gute Produkte machen mit Mitarbeitern, die nicht stolz auf das sind, was sie tun. Das kann ich nicht verordnen, das kann ich nicht kontrollieren. Qualität kann ich nicht reinprüfen. Ich muss eine Überzeugung haben. Und ja, bei allen Diskussionen, die wir haben, steht immer drüber, wir sind doch Miele. Also da kommt ganz oft kommt so ein Moment, ja, wenn wir anfangen zu zweifeln, sollen wir das so oder so machen? Wir sind doch Miele. Nein, lass uns doch so machen. Das haben wir immer so gemacht. Und das finde ich wichtig, so eine Haltung auch dahinter zu haben, die man eben nicht verordnen kann. Das ist ein Kulturthema. Und das ist etwas, was glaube ich, alle Markenunternehmen auszeichnet. Da sind wir nicht alleine. Also dieser Stolz der Mitarbeiter, diese intrinsische Motivation, die Freude an dem, wie man es macht und auch ein Verständnis für das, was Marke ist, was Qualität macht. Und dann zu den 20 Jahren. Also wir geben heute natürlich eine Garantie im Rahmen der Gesetzgebung 2 Jahre, das ist so. So, was wir aber drüber hinaus machen, ist, wie wir die Produkte auslegen. Das ist ein ganz anderes Thema. Da kommt ja oft auf, ja, Produkte sind nicht mehr so wie früher, gehen schneller kaputt. Da komme ich wieder zurück zur Komplexität. Die Komplexität ist auch höher geworden. Also bei allem, was wir machen, wissen wir auch, wir haben immer mehr Chancen zu scheitern. Deswegen prüfen wir, und darauf geht es ja auch raus, kann man auch im Internet gucken, wir prüfen die Produkte auf diese 20 Jahre Lebensdauer. Wir legen die auf diese 20 Jahre aus. Also die Komponenten werden darauf ausgelegt. Das hat ganz viel Einfluss nachher, zum Beispiel auf den Preis. Das hat ganz viel Einfluss auf die Entwicklung, sage ich noch was dazu. Und diese Prüfung ist eine Lebensdauerprüfung. Also wir machen Dauerwaschtests, Dauerversuchtests. Und das ganz Furchtbare ist, wenn man also eine Anzahl Prototypen hat, die laufen alle ganz prima durch, ein Jahr lang zum Beispiel, um dann entsprechend viele Waschzyklen zu simulieren, die in 20 Jahren auftreten. Und dann ist so, die letzten 2 Monate fallen dann Maschinen aus. Das ist ganz furchtbar, weil man dann nicht sicher ist, ob das etwas ist, was auftritt gegen Ende sozusagen der konstruierten Lebensdauer, also für die es ausgelegt ist, ob es Zufall ist, weil die Teile noch nicht so gut waren, ob es Abhängigkeiten gibt. Das heißt, wir fangen dann wieder an mit einem Jahr testen, bevor wir in eine Serie gehen. Und das steckt eben auch in diesen 5 Jahren Entwicklung drin. Also das kann schon passieren, dass wir dann eine Einführung für ein Produkt mal ganz schnell, das ist echt schnell passiert, ein Jahr verziehen müssen. Also wir sind dann ein Jahr später gegenüber Plan. Das hat ja auch eine Implikation auf nachher die ganze Wirtschaftlichkeit, ne, auf die Kosten, Einnahmen, Produkt, Phase in, Phase out und so weiter. Aber es hilft ja nichts, etwas zu machen, von dem man nicht überzeugt ist. Das macht doch nichts besser. Also wir sind da von unserer DNA aus, wir halten daran fest, wir sind da immer noch dahinterher, wir geben da auch nicht nach, die Produkte auf diese 20 Jahre auszulegen. Und wo immer es Sinn macht, machen wir lieber ein bisschen mehr wie ein bisschen weniger.
Jetzt bist du da ja schon fast ein Urgestein. Also ich verbinde dich eigentlich Design und Miele ist gleich sozusagen. Jetzt könnte ja jemand kommen, der vor 20 Jahren eine Maschine, sagen wir mal, gekauft hat und du warst damals auch der Designleiter. Du könntest jetzt noch sagen, ah, die kenne ich noch, die Maschine, die habe ich auch entwickelt sozusagen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass mit der Komplexität die Fehlerquellen steigen. Und auch was die Automatisierung, aber da kommen wir nachher nochmal dazu, natürlich auch manchmal einen Streich spielt, ne? Also die man so im Vorfeld gar nicht sehen konnte. Ne?
Deswegen macht man ja die Tests. Also es ist leider nicht so, dass man dann auf Bestehendes dann einfach irgendwie was auflanschen kann und dann glauben, es ist noch genauso wie vorher. Sondern man muss diese Tests machen. Das ist auch was uns ja auszeichnet, auch durchgängig. Also nicht bloß jetzt in der Entwicklung, nein, es ist ja auch das Thema Reparierbarkeit. Wir sind einer der ganz wenigen Hersteller, die auf wenigstens 10 Jahre, meistens 15 Jahre oder länger, dann auch Ersatzteile liefern können. Das ist ja auch sowas, ja. Da habe ich dann was gekauft, ja, dann hält es auch vielleicht lange, ja, prima. Ja, aber wenn es dann einen Schaden hat, wenn es repariert werden muss und ich kriege keinen Teil mehr, das finde ich auch wieder in Richtung Nachhaltigkeit, auch wieder eine ganz miserable Botschaft. Deswegen, wir haben Teile auf ganz lange Zeit auch eingelagert, vorproduziert. Manchmal machen wir noch Teile, wenn sie benötigt werden. Also das ist etwas, was auch eine große Besonderheit bei uns ist.
Jetzt habe ich gerade gesagt, du bist ein Urgestein. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Aber was ich damit noch anhängend oder ergänzend wollte zu fragen ist, je länger man im Unternehmen ist, so sehe ich das auch oftmals, stellt sich so eine Art, naja, nennen wir es mal Betriebsblindheit ein. Was tust du denn dagegen, dass du immer wieder an die Produkte bei der Neuentwicklung so herangehst, dass du sagst, ich fange wieder auf den, oder drück den Reset-Knopf und sage, okay, neues Produkt, neues Glück, natürlich an Miele angelehnter CI sozusagen.
Also Designer sind da ganz furchtbar. Die sind ja Designer geworden, weil sie so unzufrieden sind. Ich kenne keinen zufriedenen Designer. Und ich sage immer auch zu meiner Geschäftsleitung, ja, wenn ich aufhöre, lästig zu sein, werft mich raus. Also dieses dieses Gen, was bei Designern da ist, was wir auch hier überall in der Mannschaft haben, Fragen zu stellen, unzufrieden zu sein mit der Lösung. Schon beim Moment, wo ich sage, ja, dann können wir's, machen wir es halt mal so, ja. Aber das nächste Mal, in dem Moment ist man schon unzufrieden. Diese Art, an Dinge dran zu gehen mit einem gesunden, kritischen Blick, das ist bei den Designern sowieso gegeben. Das ist auch ein Treiber für den Berufsstand. Das andere ist, ja, natürlich, ja, ich werde auch betriebsblind. Ich sehe manche Sachen dann nicht. Was macht man dann dagegen? Man muss sich mit Leuten zusammentun, die nicht aus dem Betrieb kommen. Also wir haben dann sehr viele Netzwerke, an denen wir angedockt sind. Das ist total wichtig. Noch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, selber rausgehen zu Kunden. Also das ist nochmal so ein Punkt. Das sind manchmal die Designer auch gefragt. Wir sind manchmal so wie Ärzte. Ne? Also ein Arzt, der muss auch eine Empathie haben für den Patienten. Also ganz beim Patienten zu sein, ganz beim Unternehmen zu sein, da wirklich auch dem nachspüren können, die DNA aufzunehmen. Das ist für einen Designer ganz wichtig. Aber es gibt auch Momente, wie beim Arzt, da muss man so einen Schritt zurückgehen und sagen, so, jetzt halt mal still, jetzt tut's weh. Ja, aber danach ist es besser. Das ist so eine Distanziertheit, die man sich bewahren muss. Und da helfen eben zum Beispiel eben diese Außensichten, Kunden, externe Netzwerke, auch ein bisschen Distanz auch zu wahren, zu allem, was einem so nahegebracht wird von den Kollegen, da immer wieder auch kritisch zu sein. Das ist ein schwieriges Spiel, ganz drin zu sein, aber sich nicht vereinnahmen zu lassen.
Das ist sehr gut. Deswegen sehe ich dich auch immer so oft unterwegs, wenn wir uns, oder wenn du in München bist natürlich, dann bei den Events. Jetzt weiß ich mal, was dahinter steht. Sehr gut. Jetzt marschieren wir mal von der Wäsche in die Küche. Klingt ja fast genauso. Denn ein Trend, der sich in den letzten Jahren immer mehr durchzusetzen scheint, ist die Ablösung der klassischen Dunstabzugshaube durch Muldenlüfter im Kochfeld oder integrierte, also ausfahrbare Abzüge. Dies ist sicher auch darin begründet, weil unsere Lebens- und Wohnwelten sich einfach hin zu offenen Raumstrukturen entwickelten und die oft klobigen Abzugshauben in ästhetischer Hinsicht ein Dorn im Auge waren. Das ist auch meine Meinung, muss ich sagen. Mhm. Ihr habt auf diese Nachfrage auch reagiert und bietet ebenfalls, ihr nennt sie Downdraft-Systeme, an, abgesehen von der Tatsache, dass dadurch die Wand- bzw. die deckenmontierten Geräte wegfallen. Was ist das Faszinierende an Ihnen? Wie funktionieren sie überhaupt? Also ich habe schon in einige reingeschaut, aber vielleicht erklärst du es nochmal.
Wenn man mal in die Technik guckt, es ist halt so, die heißen Gase, die steigen halt auf. Das ist Physik. Also alles, was nach oben steigt, ist eben schwierig von unten zu erwischen. Das heißt, man braucht für solche Systeme sehr leistungsfähige Lüftungssysteme, die also genügend Luftstrom machen, um dann diese Gase, ist vornehmlich Fett, das sehr schnell aufsteigt. Bei Wasserdampf ist es nicht ganz so dramatisch, weil der Wasserdampf schwerer ist und schneller abkühlt. Also ich muss eine leistungsfähige Maschine haben, Gebläse haben, was dann ausreichend Luft einzieht. Um das hinzukriegen, braucht man Platz. Die müssen groß sein. Warum müssen die groß sein? Wenn die klein sind, muss man mit sehr hohen Umdrehungszahlen arbeiten, dann werden die laut. Wenn man die Lautstärke nicht haben will, müssen die groß sein. Und das hat bei den allermeisten dieser Systeme zur Folge, dass der Platz unter dem Kochfeld dann weg ist. Der ist also nicht mehr für Töpfe, für Bratpfannen, Teller oder Besteck zur Verfügung, sondern der ist ausgefüllt mit Lüftungskanälen, mit einem Gebläse, mit einem Filter und so weiter. Da haben wir uns auch lange Gedanken gemacht drüber. Und wir bieten heute sind wir die Einzigen, dass wir nach wie vor diesen Platz unterm Schrank zum größten Teil bereithalten können, weil wir auf der Rückwand mit einem sehr schmalen Lüftungskanal in den Sockel laufen. Und wir haben die ganze Maschine unten in den Sockel gepackt und lüften dann aus dem Sockel nach vorne wieder raus, was auch ein Vorteil ist, weil die Feuchtigkeit ja möglichst nicht an der Wand kondensieren sollte, die man ja oben am Kopfhalt absaugt. Hört sich immer simpel an, aber Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Und wir sind sehr erfolgreich mit dem System, weil es eben den Raum unterm Kochfeld wenig einschränkt.
Aber was heißt das jetzt? Nach vorne fließt die Luft ab. Was heißt nach vorne? In den Raum nach vorne oder wohin?
Ja, wir gehen das wieder zurück. Das hat viel mit der Energieeinsparverordnung zu tun. Also du musst dir vorstellen, wir dämmen draußen ja heute die Häuser, KfW 70 und Co. Da haben wir also eine dicke Wärmedämmung. Und dann machen wir am Kochfeld warme Luft, viel Energie, und blasen die warme Luft durch eine Klappe nach draußen. Wenn man das macht, ist man, das haben wir gemessen, beim Kochen ungefähr 7 Kilowatt los an warmer Luft, an Energie. Mit 7 Kilowatt kann man 120 Quadratmeter den ganzen Tag heizen. Die warme Luft, die man ja in einem, zum Beispiel mit einem zirkulierenden System versehenen Haus behalten will, ich will die Wärme behalten, ich will, muss die Luft austauschen, wenn man die dann rausblasen würde, wäre keine gute Idee. Und deswegen ist es eben gut, nach vorne rauszublasen, kann man auch zur Seite machen, die Version gibt es auch, kommt ein bisschen auf den Küchenblock an, aber im Raum zu bleiben.
Ja, das ist richtig. Das ist ja schlau gedacht. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist das denn mit den Küchendüften, die dabei entstehen? Ne? Also einer der Wettbewerber wirbt ja damit, dass keine Gerüche in den oder unangenehmen Gerüche in den Düften entstehen. Wie ist das denn, wenn ihr das in den Raum hineinblast? Ist das dann irgendwie gefiltert und was passiert da mit den Düften?
Also bei dem Duft ist es so, und das spricht über Duft und Gestank. Da muss man auch ein bisschen unterscheiden.
Also na, das sowieso.
Ich würde ja gerne den Brötchenduft würde ich ja behalten, aber den Gestank vom Fisch möchte ich eben nicht haben. Das heißt, es gibt zuerst mal einen sogenannten Fettfilter. Der ist bei uns zehnlagig ausgeführt. Auch da muss man immer darauf gucken, was kriegt man an Filtersystemen. Das ist ja auch nicht das einfachste System, kostet eben auch ein bisschen was. Und dann habe ich dahinter geschaltet einen Aktivkohlefilter, über den dann die Gerüche gebunden werden. Also diese beiden Kombination Fettfilter und Aktivkohlefilter, die macht es eigentlich aus.
Ah, okay. Was hast du denn für einen Abzug zu Hause?
Oh, ich habe es ganz schön. Ich habe einen der automatischen motorischen Abzüge, die gar nicht sichtbar sind. Die sind also oberhalb vom Kochfeld im Oberschrank verschwunden, da sieht man gar nichts. Und sobald ich das Kochfeld anmache, fährt der Abzug automatisch aus.
Ah, sehr schlau. Ja, da kommen wir ja schon ein bisschen in die Richtung, in die nächste Frage zielt, nämlich so ein bisschen Automation, Digitalisierung. Und ich las da kürzlich bei euch, dass es eine Art Mission X gibt. Übersetze uns doch bitte mal den spionageartigen Begriff.
Genau, es geht um Miele X.
Das ach, X nennt sich das, okay.
Unser Lab für die Digitalisierung des Marktes und Marketings in Amsterdam. Also was machen wir da? Wir sehen auch jetzt gerade Corona, aber nochmal als großer Treiber, die Digitalisierung schreitet mit sehr großen Schritten voran. Und man muss sich ja dann als Unternehmen fragen, was passiert denn da draußen auf dem Markt? Also wie komme ich denn an Daten, also wie zum Beispiel Kunden zu uns finden, nach welchen Produkten wird gesucht, aber auch, was für uns wichtig ist, wie werden denn unsere Produkte genutzt? Was haben wir denn heute auf Seiten der Nachfrage, was haben wir denn für Wünsche bei den Kunden? Und das endet am Ende dann auch in unserem Webshop, das endet auch in unserer App. Wir werden auch demnächst eine Release wieder für die App haben, wo wir dann zum Beispiel auch die ersten Ergebnisse aus der Arbeit von Miele X auch sehen werden.
Also mich faszinieren Unternehmen, die einerseits eine lange Tradition haben, das heißt, die wissen aus der Historie, wo sie herkommen, mehr oder minder, und andererseits es schaffen, sich der neuen Zeit mit vielerlei Hinsicht in Sachen Automation, Digitalisierung anzupassen. Und ihr seid so ein Unternehmen. Will heißen, es spielen bei euch eben auch künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, also IoT genannt, smarte Vernetzung der Geräte untereinander eine große Rolle. Und selbst die vorhin angesprochene Dunstabzugshaube, die sind bei euch ja intelligent, indem sie eben darauf reagieren, wenn einem Kochtopf zu viel Dampf entsteht. Da geht eben das Gebläse selbstständig auf und dann auch wieder runter. Wo steht die Entwicklung derzeit in der Intelligenz von Haushaltsgeräten generell und auch bei euch natürlich?
Also wir sind ja als Haushaltsgerätebranche alle so ein bisschen hinter dem, was im Mobilbereich passiert und in anderen Branchen, Haushaltsgerät dauert ein bisschen länger. Ne? Das heißt ja Hausgerät, weil zuerst kommt das Haus, dann kommt das Gerät. Also ich muss immer auch sehen, wir haben eine Entwicklung in der Architektur, wir haben eine Entwicklung im Leben, Hausgeräte werden auch nicht so oft verkauft. Also ich wechsle eben nicht wie ein Smartphone einmal im Jahr meinen Backofen aus. Das passiert alles nicht. Das sind langfristige Prozesse. Deswegen sind wir da so ein bisschen hinten dran. Das hat aber auch Vorteile, etwas später dran zu sein, weil man eben dann mit Reifentechnologien zu tun hat. Und damit bin ich dann auch im Thema Smart Home. Das ist für uns als Designer total spannend zu sehen, wie die Akzeptanz sich für Technologien verändert. Also diese Akzeptanz, das ist etwas, dem spüren wir im Design regelmäßig nach. Dann machen wir auch Szenarien dafür. Wir sehen gerade auch den Wertewandel, der zurzeit sichtbar ist über die ganze Corona-Thematik. Und da hat Digitalisierung einen ganz großen Stellenwert da drin. Zum Beispiel passt Digitalisierung und Nachhaltigkeit exzellent zusammen. Ich kann einfach mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, Sensorik mal so als Thema, kann ich zum Beispiel anfangen, in der Küche Verschwendung zu vermeiden. Wir haben vor ein paar Jahren, schon wieder 4 Jahre her, man glaubt es nicht, angefangen, einen Demonstrator aufzubauen, der mittlerweile in einer Qualität ist mit über 50 Sensoren. Da können wir assistiert kochen mit dieser Maschine. Also die Maschine greift ein, wenn ich drohe zu scheitern. Das ist eine sehr schöne Technologie. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da marktreif sind, aber die ersten Spin-offs, so nennt man das, die kommen natürlich schon jetzt in Produkte hinein. Da ist zum Beispiel so, wenn man kocht, ja, wenn ich einen Topf beobachte, das geht alles ganz gut. Wobei ich sagen muss, ich bin da echt schlecht. Also mir kocht Milch eigentlich fast immer über.
Aber du, da gibt's schon Töpfe, ganz normale Offline-Töpfe, die ein Überkochen verhindern.
Ja, irgendwie gut. mit 4 Töpfen, jeder kennt das, mit Nudeln. Mit 4 Töpfen ist man echt überfordert. Also da ein System zu haben, das mich gar nicht fragt, willst du, dass der Topf überkocht? Ja, nein. Also sowas möchte ich gar nicht gefragt werden. Sondern es soll einfach aufhören mit dem Kochen, bevor es überkocht. Das denkt man, ja, das ist ja nicht so schwer. Da höre ich einfach vorher auf. Wenn die Temperatur erreicht ist, ja. Jetzt kommen aber die Gemeinheiten. Jetzt weiß ich nicht, hat der Kunde vorher Salz reingetan, hat er fettarme Milch oder fettige Milch, war die Milch kalt oder warm. Und jetzt kommen die ganzen Kleinigkeiten, ne, mit Deckel, ohne Deckel, ist er nur halb aufgelegt und in welcher Höhe bin ich denn? Ja, auf der Almhütte ist es nochmal ein bisschen anders. Und dann merkt man so, die Komplexität in so einer einfachen Aufgabe, die ist so hoch, dass es nicht so einfach mal zu machen ist. Sowas ist aber extrem hilfreich. Also es sind so Elemente in einem smarten System, hören sich leicht an, sind aber schwer umsetzbar. Das nächste ist dann, ich habe mal gesagt, Verschwendung. Viele wissen sich dann nicht zu helfen, wenn man ja zu viel oder zu wenig Zutaten genommen hat. Also wir haben ein Beispiel. Dann machen wir dann Creme Brûlée und dann kann man eben ausprobieren, was passiert, wenn ich zu viel Milch in den Topf gebe. Dann schlägt das System zum Beispiel vor, du hast zu viel Milch drin. Wir schlagen dir jetzt vor, 5 Portionen zu machen und nicht bloß 4. Das ist eine Möglichkeit, Verschwendung zu vermeiden, also nicht die Milch wieder rauszukippen oder nachher eben zu einer Creme Brûlée zu kommen, die den Namen nicht verdient hat, sondern eben ne, von vornherein zu wissen, ich habe jetzt eine 5. Portion, dann passe ich alle Zutaten an, ich passe natürlich auch dann die Kochdauer an und so weiter. Das ist etwas, was das System mittlerweile leistet. Ja, wir können also etliche Rezepte schon assistiert kochen. Zero Effort heißt also, ohne dass man damit tatsächlich interagieren muss, ohne dass das System nervig ist. Und es lernt auch meinen Level mit der Zeit, sodass es sich auf mich auch einstellen kann. Da bin ich eben auch beim Thema KI. Also wir haben auch da viele Dinge am Ausprobieren. Auch manches ist mittlerweile im Einsatz. Es gibt auch schon das erste Kochfeld tatsächlich im Verkauf mit einer kleinen KI drin, mit einem neuronalen Netzwerk, von dem wir nicht wissen, warum es funktioniert.
Was heißt das neuronales Netzwerk?
Also eine KI basiert auf einer Nachbildung von Nervenzellen, also eine Zelle mit vielen anderen immer vernetzt. Und das kann man nachbilden technologisch mit einem sogenannten neuronalen Netzwerk, im Prinzip ein Programm, das auf einer dafür gemachten Hardware im idealen Falle läuft. Die Gemeinheit ist an diesen Netzwerken, die kann man nicht programmieren. Also ich kann einer Nervenzelle nicht sagen, wenn A, dann B. Oder wenn A und B, dann nicht C. Und das wäre eine digitale Logik, das ist da eben genau nicht so, sondern da geht es um Schwellen, um Reizschwellen. Wir haben dem Kochfeld hunderte Gerichte trainiert, sodass es eben erkennen kann, wo bin ich, was tue ich, was passiert da oben. Und wir hatten eine sehr schöne Situation bei der Vorführung, da haben wir geglaubt, wir sind fertig. Da hat dann jemand Kokosmilch verwendet. Und da sind wir dann mit dem Rezept gescheitert, weil das Netzwerk Kokosmilch nicht kannte. Also haben wir alle Rezepte nochmal mit Kokosmilch gemacht. Jetzt ist es stabil. Man kann aber tatsächlich, das ist eben das Interessante, nicht in einzelne Programmzeilen gehen und dann Kokosmilch irgendwie ergänzen oder die Parameter verändern. Das geht nicht, sondern man muss komplett alles nochmal neu trainieren. Und dann wird dieses trainierte Wissen auf die Kochfelder aufkopiert. Wir können aber nicht sagen, warum es funktioniert. Wir wissen es nicht.
Ja, aber so ist das halt. Man braucht immer Daten, um eine künstliche Intelligenz zu füttern. Ohne dem geht es ja nicht. Aber was mich ja zu dem Gedanken bringt, das ist ja überhaupt das Beste. Da kann ja überhaupt niemand mehr behaupten, ich kann nicht kochen, also koche ich nicht. Ich habe da so auch in meinem Umfeld so einige Pappenheimer, sage ich jetzt mal, die das behaupten. Gut, sie sind natürlich Schnippelhilfen, das ist klar, aber ich könnte jetzt eigentlich sagen, du, wir haben da jetzt was Intelligentes in der Küche, also mach mal, ne? Also wäre doch mal, ne? Oder kochst du auch?
Ja, da gibt's ja zwei Anflüge. Das eine ist ja, also die schon Grundwissen haben, die auch Spaß dran haben, die kochen können, die zu ertüchtigen, sich auch mal was Neues dran zu trauen. Und die zweite Seite ist, wenn ich halt echt ganz wenig an Grundwissen habe und unsicher bin, überhaupt mal was für mich oder für andere zu machen. Das Schlimmste ist immer für andere. Ne? Für sich selber geht noch. Das kann man sich noch schönreden, aber wenn es dann für andere gemacht wird, dann hat man an sich selber auch meistens den Anspruch. Und das erlauben solche Systeme genau das. Das haben wir auch gezeigt 2016 mit unserer Studie Invisible Kitchen in Mailand in der Zona Tortona. Also Systeme, die sich auf diesen Level auch einstellen, die den einen, der dann wenig Wissen hat, wirklich tiefer leiten und den anderen nicht nerven mit unnötigen Tipps, der ja weiß, wie es geht, der vielleicht auch mal was Mutiges probieren will, der auch mal kreativ sein will. Das ist eine Erkenntnis, die wir sicherlich jetzt aus diesen Vorentwicklungen haben, dass es sehr, sehr wertvoll ist, Menschen in dieser Kreativität zu unterstützen beim Kochen, sie zu ermutigen, sie zu ertüchtigen, sich das zu trauen, zu machen. Da haben wir mittlerweile viel gemacht, muss man auch sagen, auch mit Automatikprogrammen. Da wird aber noch mehr kommen.
Du hast vorhin das Smart Home erwähnt. Was hältst du denn von der Tatsache, zu Hause alles nur noch automatisiert zu bedienen, im Sinne eines Smart Homes eben? Siehst du da einen gewissen Komfortgedanken oder bist du eher ein Verfechter der Offline-Bewegung oder ist es eine Mischung aus beiden?
Also wir Menschen sind physische Wesen, das muss man auch immer sehen. Wir sind nicht digital, wir sind schon gar nicht logisch, also überhaupt nicht. Ist leider so bei uns eingebaut, die Evolution hat uns da ganz wenig Fähigkeiten mitgegeben. Also umso so toller, ja, dass wir es schaffen, Technologien zu entwickeln, die uns helfen, Dinge zu tun, Dinge zu überblicken, KI, die wir mit unseren beschränkten Möglichkeiten als Menschen eben nicht erfassen. Und insofern, ja, Smart Home hat eben zwei Seiten. Für was wird das eingesetzt? Was will ich? Es ist eben nicht so, dass Digitalisierung per se ein Vorteil ist. Ich muss immer sehen, was tue ich damit. Und da bin ich sehr schnell eben beim Leben der Menschen. Wenn wir es schaffen, Dinge besser zu machen, Verschwendung zu vermeiden, Nachhaltigkeit zu verbessern, Menschen zu ertüchtigen, zusammenzubringen, da finde ich Digitalisierung auch einen wirklich wichtigen, tollen Schritt, eine tolle Technologie, so wie wir beide eben jetzt auch mit Kamera und Internet und Technologie dann auch zusammenkommen. Aber zählen tun natürlich die Inhalte, miteinander zu sprechen, Ideen zu tauschen. All das ermöglicht die Technologie. Also die Technologie, das will ich damit sagen, ist nicht etwas, was dann für sich steht, sondern es ermöglicht Dinge. Und wenn man diese Perspektive einnimmt, dann sieht man, dass es gut ist, Menschen Menschen sein zu lassen, sie in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten zu unterstützen mit Technologie. Und da kann Smart Home, da denke ich jetzt mal an die jetzt kommende Zeit, ich gehöre jetzt auch dazu, immer mehr Menschen rutschen ja jetzt in ein höheres Alter, brauchen vielleicht Unterstützung, haben vielleicht auch die Erfordernis, dass ja Hilfe nötig ist oder Unterstützung eben nötig ist, die dann Technik eben auch bieten kann. Das kommt immer mehr. Wir haben vielleicht auch ja Dinge wie jetzt beim Energieeinsparen, die wir gar nicht selber kontrollieren können. Da helfen uns vielleicht Sensoren. Das ist vielleicht toll, wenn man aus dem Haus geht, dass dann die Heizung runterfährt. Solche Dinge, das kann man über Technologie wunderbar machen. Es gibt natürlich auch die dunkle Seite, ja, wenn die Technologie uns kontrolliert. Wenn dann der Kühlschrank vorgibt, was ich essen soll.
Ja, du führst mich gerade zu dieser voll klassischen, klischeehaften Frage, die ich dir jetzt auch stellen wollte. Habt ihr diesen Kühlschrank im Programm, der mir alles sagt, der mir sagt, oh, Frau Kelch, Sie müssen mal wieder einkaufen gehen, da ist ja überhaupt nichts mehr drin.
Also ich bin immer ein bisschen verwundert. Das war ja mal eine Studie des Fraunhofers, der Kühlschrank, der alles automatisch nachbestellt. Und war ja ganz schnell auch die Horrorvorstellung, dass dann ein Käse, den ich überhaupt nicht mag, den nehme ich raus, werfe ihn weg und der Kühlschrank bestellt ihn nach.
Sehr gut. Ja, genau. In der Tat, darüber wurde noch nie geschrieben. Ne? Also wie funktioniert das mit den Einkäufen eigentlich?
Ja, und das ist genau die Problematik, ja, dass die Selbstbestimmtheit eben weggenommen wird mit solchen automatisierten Systemen. Deswegen haben die auch keine Akzeptanz. Also auch die technischen Lösungen, die gibt's ja, die kann man ja bauen. Die sind relativ aufwendig, aber es ist baubar. Aber die Akzeptanz ist nicht da. Die Menschen sehen den Wert nicht für sich da drin. Ich kann ja heute sehr viel besser, gibt's bessere Lösungen. Ich bestelle halt heute im Internet ein Essen, das wird dann komplett geliefert. Ja, haben wir ja auch. Wir haben ja einen Lieferdienst und wenn man diese fertigen Menüs, Top-Level, toll, auch schon angerichtet, wenn man die entsprechend dann in ein Gerät gibt, bei uns ist das der Dialoggarer, der dann auch die Qualität erhält, dann brauche ich gar keinen Kühlschrank. Also wozu? Die technologischen Lösungen sind alle da. Nur, vielleicht habe ich ja doch mal Lust, was selber auszuprobieren. Vielleicht will ich ja doch mal auf den Markt gehen, mich inspirieren lassen. Vielleicht kenne ich da jemanden, der sagt, oh Mensch, toll, heute habe ich ganz toll frisches Lamm selber gezogen. Ja, vielleicht vertraue ich da ja auch Menschen. Vielleicht habe ich da Freude dran, mal was zu probieren. Das ist ja alles, sind ja alles Elemente, die so ein automatisches System mir nicht bietet. Also da bin ich eben wieder beim Menschen. Wir sind eben da sehr analog. Wir sind sehr physisch, wir haben Emotionen, wir haben Sensorik, die ist ganz toll. Wir haben eine Nase, wir haben Mund, wir haben Geschmack. Und Küche ist eben heute, und das war immer schon so, das ist ein Raum für die Sinne, das ist ein Raum, in dem Leben stattfindet. Die Küche war immer Mittelpunkt von einem Haushalt, vom Leben, von Menschen. Ja, selbst am Lagerfeuer zu sitzen, also dieses Gefühl einer Verbundenheit, einer Geborgenheit, ja, ist etwas, was ja auch wieder zurückkommt. Heute wandert die Küche ja auch in den Wohnraum. Der Wohnraum wird zur Küche. Ja. Ich sehe das heute, viele Kollegen, die mit mir dann über Skype und Co. verbunden sind, sitzen tatsächlich in der Küche. Wie viele Paare müssen heute ausweichen im Homeoffice? Der eine sitzt im Schlafzimmer, der andere in der Küche. Also die Küche hat eine Qualität auch wieder zurückbekommen. Eben nicht nur das Versorgungskochen, sondern viel wichtiger, im Mittelpunkt des Lebens auch zu sein. Das sehen wir auch gerade jetzt in Corona und ist vielleicht auch ein ganz schöner Aspekt auch für uns als Hersteller nochmal zu sehen, dass Smart Home eben weit über das rausgeht, irgendwelche automatischen Nachbestellungen oder Sensoren zu haben.
Da hast du vollkommen recht, das Leben ist, war wirklich immer in der Küche. Das weiß ich noch, wie gesagt, von meinen Großeltern und auch bei mir damals in Hannover. Das war eine relativ große Wohnung, eine Altbauwohnung in diesen Fuggerhäusern. Das ist ja da oben sehr verbreitet. Aber die Küche war relativ klein und auch die Bäder waren relativ klein. Darauf kommen wir dann später nochmal dazu. Aber trotzdem hast du dich in die Küche gequetscht. Also das war wirklich kaum noch irgendwie Platz oder so, ne? Aber brechen wir es mal noch ein Stückchen noch mehr Digitalisierung runter. Da landen wir relativ schnell in den virtuellen Welten. Und hier ging ich vor kurzem mal der Frage nach, ob Virtual Reality die Entscheidungen beim Immobilienkauf begünstigen. Hat natürlich jetzt erstmal mit euch nichts zu tun, aber die Fragestellung ließe sich natürlich ebenso auf andere Bereiche adaptieren. Und ihr habt ja bereits auch Erfahrung mit virtueller Visualisierung gemacht und ich glaube erstmals auf der Medica 2016. Was ist denn aus dieser Sparte geworden? Verfolgt ihr das noch mit?
Und es geht viel weiter zurück. Also was du gesehen hast auf der Medica, das sind unsere Professional-Leute. Also wir haben da eine Studie gezeigt, die haben ja fertig gemacht, dass man OP-Bestecke genau einsortieren kann. Das ist ganz wichtig für den Spülvorgang, dass man die auch richtig zerlegt, richtig reinlegt, dass die Spülflüssigkeit überall drankommt. Und das wurde geführt eben über eine VR-Anwendung für diejenigen, die dann in dieser Aufbereitung sind. Nein, bei uns geht es noch viel weiter zurück. Also wir haben sehr früh, als ich zu Miele gekommen bin, 2010 mit einer Cave angefangen, also mit einer 3D-Visualisierung rundherum sozusagen mit einer 3D-Brille. Das hat auch echt lange funktioniert. Wir haben die auch betrieben, fast 8 Jahre, ohne große Störungen. Das war ganz wunderbar. Die hat sich auch sehr schnell amortisiert. Die haben wir inzwischen wieder erfrischt. Da hat also eine neue Hardware gekriegt und eine neue Software.
Mit was arbeitet ihr da jetzt? Mit welcher? Ja. Ist das die Oculus oder die HTC? Was nehmt ihr da?
Ja, also das ist ein anderes Thema. VR sind ja dann die geschlossenen Brillen. Dann nutzen wir die Rendersysteme der Cave dafür, die sehr mächtig sind. Da haben wir mehrere dieser Hersteller im Einsatz. Das ist also nicht eine, sondern mehrere. Da probieren wir auch regelmäßig aus, was eignet sich besser, eben zum Beispiel für das Thema Professional oder was eben, was draußen nicht so sichtbar ist, haben wir aber auch gezeigt auf der Automatica, die Wartung von Werkzeugen mit VR zu unterstützen. Das ist also auch mittlerweile ein Professional-Thema. Also VR sehe ich sehr stark zurzeit im gewerblichen Umfeld, gerade in dieser Wartung, im Wartungsbereich. Da hat es also eine große Bedeutung bekommen. Für unsere Produktentwicklung selber ist es eher so, dass die VR-Brillen, weil sie ja geschlossene Systeme sind, schwierig sind, weil ich sehe die Reaktion des Kunden nicht. Ich habe auch ein Problem in der Zusammenarbeit. Es gibt bisher keine wirklich einsetzbaren, produktiv einsetzbaren Systeme für eine Zusammenarbeit. Also wenn jeder eine Brille aufhat, wie sehe ich den anderen, wie nehme ich ihn wahr? Geht schon irgendwie, aber nicht gut, also nicht für unseren Bereich jetzt wirklich akzeptabel. Und da ist so eine Cave natürlich eine prima Sache, weil ich eben Menschen dort sehr schnell in so eine virtuelle Umgebung bringen kann. Die haben also eine Shutterbrille auf, sehen dann das Bild 3D. Die Cave reagiert auch mit der Perspektive auf die Position des jeweiligen Nutzers. Und wir sind letztes Jahr nochmal einen Schritt weiter gegangen. Wir haben das 3D-System, was dahinter läuft, das ist Cartier, zusammen mit dem Design Center von Dassault, ist der Hersteller von Cartier, haben wir Prototypen gebaut. Wir haben jetzt ersten Case, das war das Interessante für uns, wir haben jetzt virtuelle Nutzertests ausprobiert. Also man kann tatsächlich mit dieser neuen Plattform, mit unserem Prototypen, das ist im Prinzip ein Webserver für das CAD-System, ein bisschen was Verrücktes, man kann tatsächlich einen virtuellen Roboter in einer virtuellen Küche mit einer virtuellen App bedienen. Also die App auf dem Smartphone, die bekommt der Nutzer überspielt. Das geht ja relativ fix in der Installation. Ich kann also mein eigenes privates Smartphone nutzen für den Nutzertest, bin also mit dem Gerät vertraut, habe eine Software, die mir den Zugang ermöglicht zur Steuerung des Roboters. Die Software ist auch nur ein Prototyp natürlich am Anfang. Der Staubsauger-Roboter, der ist dann auch nur ein Prototyp, komplett in 3D visualisiert mit allen Funktionen, inklusive der eingebauten Kamera. Und der fährt in einer virtuellen Küche, die auch nur aus Daten besteht. Was passiert da? Ich kriege also die Rückmeldung vom Nutzer. Ja, ich komme damit zurecht, funktioniert. Oder ich hätte lieber Version A oder B, das lässt sich an der App relativ schnell umschalten. Also Knopf links, Knopf rechts ist besser oder schlechter. Kann man ausprobieren. Aber wir können auch den Roboter verändern, weil er ja nur aus Daten besteht. Wir haben also einen Case gemacht, da haben wir die Kamera im Roboter haben wir dann umgeschaltet, sodass sie einen anderen Winkel hat und ein anderes Bild liefert. Also die virtuelle Kamera liefert in der virtuellen Küche ein virtuelles Bild zum echten Nutzer.
Ja, das ist schon cool. Weißt du was, da wärst du eigentlich ein guter Kandidat für die zweite Zukunftswerkschau. Die erste ist ja jetzt schon leider voll, aber die zweite Zukunftswerkschau, X-Factor, das ist ja ein Veranstaltungsformat, was ich da auch ins Leben gerufen habe, brennt eigentlich darauf, deine Ausführungen jetzt hier mal real life zu sehen, sozusagen. Das ist überhaupt eine gute Idee. Klasse.
Wir haben einen schönen Film gemacht und man kann auch gucken, da gibt es auch nochmal einen Report von der SO vom letzten Jahr vom 3DX-Forum in Darmstadt. War sehr schön, haben wir einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Hat auch für ein bisschen Staunen gesorgt, freut mich immer, wenn ich da so neue Felder aufmachen kann. Und ich glaube, dass das eben, wenn man über Digitalisierung, Vernetzung spricht, dass das eben auch ein Riesen-Benefit ist, sehr früh Produkte so zu gestalten, die so zu machen, dass sie einen großen Nutzen für Menschen haben. Ja, also da bin ich eben wieder zurück bei Menschen, das Digitale zu nutzen, um uns analoge Menschen damit glücklich zu machen.
Um das Thema Menschen geht es eigentlich auch in meiner nächsten Frage. Denn ihr habt viele Zukunftsthemen, ihr beschäftigt euch auch mit 3D-Druck und so weiter. Aber ihr beschäftigt euch auch mit einer Vision, das hast du mir das letzte Mal erzählt, die ich auch sehr spannend fand, nämlich eine Vision für kleine Bäder sozusagen, was ja auch, sagen wir mal, die Mehrheit der Menschen auch hat. Die verfügen ja nicht in der Regel über ein Bad von 10x10 Quadratmeter. Das ist ja nicht die Regel. Kannst du mal von der Vision, was ihr da verfolgt, was ja auch für Architekten interessant ist, mal kurz was uns mitnehmen?
Genau, also wir haben uns angeguckt, was passiert eigentlich beim Thema Waschen in den Wohnungen. Und Urbanisierung bedeutet, im Gegensatz eben zu Gütersloh, in Gütersloh haben die meisten Leute ein Einfamilienhaus und einen Keller und da steht dann die Waschmaschine. Aber Urbanisierung heißt eben, in den großen Städten, das ist fast überall auf der Welt so, ich habe diesen Keller nicht und ich habe auch keinen Platz. Wo steht die Waschmaschine? Wenn ich viel Glück hatte, hat der Architekt dafür eine 60 cm Nische gelassen und einen Wasserhahn dran gemacht. Wenn ich Pech hatte, ist der Wasseranschluss entweder in der Küche oder ist im Bad. Waschen und Küche geht in vielen Regionen nicht so richtig gut zusammen. Kann ich in Asien gar nicht machen. Ist in England zum Beispiel Usus, also wird oft so kombiniert. Aber ja, ist auch, wenn man dann wenig Platz in der Küche hat und wenn Wohnen und Küche zusammengehen, dann ist Waschen da einfach falsch. Das ist kein Bereich, wo ich waschen möchte. Also wandert die Waschmaschine ins Bad. Die Bäder sind aber klein. Und da haben wir gesehen, dass in den meisten Fällen diese Räume ja renoviert werden. Deutschland ist gebaut, zu 95% steht hier die Infrastruktur. Also was mache ich? Da steht die halt auch im Weg. Und wenn der renoviert wird, wird mit Vorwandinstallationssystemen gearbeitet, also mit Rigipsplatten, Ständerwerk, weil die Installationen ja auch neu gemacht werden. Und die laufen selten dann in der Wand, schon aus statischen Gründen, natürlich auch wegen Akustik. Also setzt man die vor die Wand. Da ist aber außer den Leitungen ist da nichts drin, da ist Luft drin. Das sind schnell mal 15 cm Luft. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, eigentlich schade. Warum machen wir das nicht so wie bei den Toiletten, die ja diese 15 cm für den Spülkasten nutzen? Und dann haben wir ein System kreiert, ein Vorwandinstallationssystem, einen Montagerahmen, der alle Anschlüsse für die Waschmaschine vorsieht, der wie ein Installationssystem für die hängenden Toiletten in die Wand eingebracht wird und nachher verkleidet wird. Damit holen wir uns diese 15 Zentimeter, die ja schon ein Viertel der Tiefe einer Waschmaschine sind, haben auch die Anschlüsse alle vorkonfektioniert, alles richtig, sofort anschließbar. Und wenn man den Gedanken zu Ende denkt, das hatten wir dann gezeigt vorletztes Jahr auf dem World Architecture Forum in Amsterdam, dann baut man natürlich auch das Möbel drumherum. Also wir haben eine voll integrierte Waschmaschine gezeigt, die in der Wand steckt, dort angeschlossen ist mit einem vorinstallierten System und Teil des Möbels wird. Und da braucht man auch das System eben dafür. Das ist auch ein bisschen was Spezifisches für Miele. Der Ausgleich, der Gewichtsausgleich, den wir machen, der ist sehr stark, sodass wir haben Gussgewichte in den Maschinen für die Vibrationsdämpfung, sodass unsere Maschinen so etwa 1 Millimeter schwingen. Und das erlaubt, dass man die Maschinen tatsächlich in Möbel einbauen kann. Die werden dann eben nicht 60 tief, sondern nur 45, also wie Badmöbel. Da bleiben wir dann auch im Normmaß, im Raster. Wir haben eine fertige Installation, die sehr einfach anzubringen ist. Und wir haben am Ende auch eine Installation der Maschine mit dem Möbel zusammen, was sehr präzise ist. Das hat ja für gutes Aufsehen gesorgt. Ich habe auch schon die ersten Bestellungen gekriegt. Kannst du gar nicht liefern. Also interessanterweise aus Singapur, die eben auch ja ein Platzproblem haben. Also hätten wir jetzt mehrere hundert solche Systeme liefern sollen. Wir sind aber noch gar nicht so weit. Das war jetzt meine Studie.
Aber die Studie, ich habe es ja gesehen, das ist ein wirklich sehr ästhetisches Modell, was ihr dort entwickelt habt. Also finde ich sehr schön. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, es ist ja wie bei den Automobilen auch oder bei den Autos auch, man kommt ja überhaupt nirgendwo mehr an ein Auto ran, weil alles ist abgedeckt, alle Teile sind zu, man kommt nicht mehr ran. Was ist denn, wenn jetzt mit der Maschine was passiert, was ja nicht so abwegig wäre? Gut, man muss immer einen Monteur kommen lassen oder einen Installateur. Wie kommt der denn dann an die Maschine ran? Die ist ja im Prinzip vollkommen verbaut sozusagen.
Ja, genau. Ja, das ist im Detail gelöst. Da haben wir an der Vorbahninstallation ist eine Schiene montiert, die genau unter unsere Füße an der Waschmaschine passt. Das heißt, ich kann die also rein und rausziehen, ohne den Boden kaputt zu machen. Das kann auch einer alleine machen. Ne? Unsere Maschinen sind relativ schwer durch die Gussgewichte, sind über 90 Kilo schwer. Das geht aber für einen alleine. Damit habe ich eben auch eine sehr komfortable Möglichkeit, das im Falle der Fälle dann auch reparieren zu können.
Jetzt bist du irgendwie wie so eine Medusa, habe ich so das Gefühl. Also 1000 Sasser unterwegs. Wie holst du dir denn deinen Ausgleich, dass du nicht verrückt wirst?
Das ist tatsächlich ein Thema. Ich habe mal als Student habe ich mal gedacht, oh je, ich muss mal meine Ideen alle aufschreiben, damit ich für später mal was habe, wenn mir nichts mehr einfällt. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ist. Also ich habe eher das Problem, dass mir mehr einfällt, wie ich loskriege. Und warum ist das so? Ich glaube, was da ganz wichtig ist, und das kann ich nur für mich beantworten, für andere mag es anders sein, sich auch die Umfelder zu schaffen, die Anregung bieten. Und da gehören Kontraste dazu. Also Kontraste sind für mich ganz, ganz wichtig. Das versuche ich auch hier im Team auch zu leben. Unterschiedliche Welten kennenlernen, unterschiedliche Menschen kennenlernen, unterschiedliche Kulturen kennenlernen, sich darauf einlassen, ganz wichtig, selber machen, noch wichtiger, also nicht erzählen lassen, selber machen. Also diese Kontraste, die sind etwas, was für die Inspiration wichtig sind. Und das andere ist, auch Wissen aufzubauen, also auch Zugang zu haben zu Menschen, die einfach mehr wissen. Und dann gibt es so Momente, ja, Inspiration, die kommt ja nicht einfach so, ne? Ich brauche diese Anregung, diesen Trigger. Das ist der Austausch mit anderen. Das sind diese Anregungen, die man braucht, um dann Gedanken weiterzugehen. Und natürlich auch die Ruhe, die muss zwischendrin auch sein. Das hole ich mir eben beim Segeln. Also auch mal rauszugehen, auch im Büro ganz wichtig, nicht ein Meeting nach dem anderen zu machen, sondern mal im Moment nichts zu tun. Also auch die Dinge mal sacken zu lassen, den Gedanken zu Ende zu bringen, sich mal ein Stück Papier zu nehmen, total wertvoll, ja, machen wir alle viel zu wenig, also sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Ich glaube, dass die Funktion in einer Leitung, egal was man macht, ob man Leiter und Design ist, Geschäftsleitung oder einen Friseurladen hat, egal wie, Das ist die Funktion einer Leitung. Macht euch Gedanken über die Zukunft, auf das, was auf uns zukommt, auf das, was nötig ist. Ich glaube, das machen wir alle viel zu wenig. Wir gucken viel zu viel nach hinten und viel zu wenig nach vorne.
Also ich bin dann, glaube ich, auch so ein seltenes Exemplar. Ich drehe ja Dauerschleifen in der Zukunft, mehr oder minder. Wenn man das so sagen kann, in der Gegenwart drehe ich Dauerschleifen in der Zukunft. Beißt sich offensichtlich ein wenig, aber auch wieder nicht. Also ich bin im Prinzip genauso. Ich gucke sehr, sehr gerne in die Zukunft. Deswegen ja auch, wie gesagt, alles so Zukunftsthemen. Mich würde noch interessieren, wie erholst du dich denn? Also das heißt, hast du eine Hängematte zu Hause oder wehst du Rasen oder putzt du Schuhe? Ja, wie erholst du dich?
Also Erholung ist für mich, was Konzentriertes zu machen. Das ist so, mal zu mir zu kommen, bei einem Ding zu bleiben, ist meine Erholung. Und das sind natürlich dann so die kleinen Hobbys. Malen ist so ein Thema, das mache ich total gerne. Komme ich leider auch viel zu selten dazu. Klavierspielen ist so ein Thema, komme ich auch zu selten dazu. Auch dann, ja, ich habe dann so ein kleines Modellbau-Hobby, das macht mir auch immer viel Freude. Ich baue so kleine, schnelle Rennboote, je schneller, je lieber. Da kämpfe ich um jede 10 Stundenkilometer. Spinnerei, aber das ist schön. Oder eben segeln gehen, ja, wo ich auch total, jetzt kommt auch der Herbst, wo ich es total liebe, alleine mit meinem Boot rauszufahren, wenn schon so ein bisschen der Geruch vom Winter in der Luft liegt und ich da alleine draußen auf dem See bin, das ist so wunderbar. Da mache ich nur genau das, was ich gerade mache. Also da gibt es keinen Gedanken an die Arbeit, keinen Gedanken irgendwie an anderes, sondern da ist der Wind, da ist die Natur, da bin ich. Ja, und wenn man nicht aufpasst, liegt man im Wasser.
Ja, da ist man wieder munter. Das ist ein wunderbares Schlusswort, denn am Schluss bekommen die Podcaster immer die Gelegenheit bei mir, etwas an einer guten Botschaft herauszuposaunen. In diesem Fall würde ich dich das auch bitten, und zwar unverblümt, ohne Einschränkung und mit Nachgang, bitte.
Also ich glaube daran, dass es das Wichtigste ist, Ideen zu teilen. Das ist eines der Güter, die mehr werden, wenn man sie teilt. Eines der ganz wenigen auf der Welt. Also teilt eure Ideen mit anderen, damit sie größer werden.
Ja, nun sind wir dann eben am Ende. Vielen Dank. Ein Hinweis noch, wer sich also für die Vision der kleinen Bäder interessiert, der schaut gerne auf unserer Medienplattform Architekturdesigner XA unter der Rubrik Design. Da haben wir einen Videobeitrag für euch redaktionell aufbereitet. Und dir, lieber Andreas, ein großes Dankeschön für die Stillung meiner Neugier. Ich hoffe, es war nicht zu viel, aber es war eine Freude, dich als Gesprächspartner für unsere Medienplattform gewonnen zu haben.
Vielen Dank, Kelly. Hat mir viel Spaß gemacht und dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Und in diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly. Thank you.